Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen am 22. Sonntag nach Trinitatis. Sie haben schon gesehen, ich bin nicht Pfarrerin Ruf Körfer. Sie hätte heute gern den Gottesdienst mit Ihnen und euch gefeiert, aber sie ist krank geworden. Wir wünschen ihr gute Besserung. Wir feiern Gottesdienst mit Menschen, die einen Angehörigen verloren haben. Wir denken im Gebet in diesem Gottesdienst an Herrn Norbert Herz und an die Menschen, die um ihn trauern. Lasst uns beten mit dem Psalm für diesen Sonntag unter der Nummer 755 im Gesangbuch. Und ich bitte die Seite an der Orgel mit mir zu beginnen. Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen.
Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist deine Bänder
Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe.
Ich denke an die früheren Zeiten, ich sinne nach über all deine Taten und spreche von Werken deiner Hände.
Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich.
Tu mir Kund, wenn ich gehen soll, denn ich verlange nach dir.
Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden, zu dir nehme ich meine Zuflucht. Kommt, lasst uns anbeten.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Das Wort für die heute neu beginnende Woche steht im Psalm 130. Bei dir, Gott, ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Unser Gott, manchmal haben wir Einsicht und erkennen, was wir gedacht, gesagt oder getan haben, war nicht gut und nicht hilfreich. Herr, erbarme dich.
Erbarme dich. Christi, erbarme dich, erbarm dich über uns.
Wir dürfen wissen, wir haben einen Gott, der von Herzen gerne vergibt. Er hilft uns zum Leben. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Amen.
Barmherziger Gott, wie schwer ist es manchmal, Schuld einzusehen? Wie schwer ist es manchmal, Schuld zu vergeben? Hilf uns, Gott, dass wir die Kraft der Versöhnung erfahren und ihr trauen in unserem Leben und in unserer Welt, damit Frieden wird, wo Krieg herrscht und die Liebe den Hass überwindet. Das bitten wir dich im Namen Jesu.
Amen.
Kinder zünden die Kerze an für die Lesung des Evangeliums und ich bitte Sie dazu aufzustehen.
Die heutige Lesung stammt aus dem Matthäusevangelium und steht im 18. Kapitel. Von der Vergebung. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, aufgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Ich gehe und wünsche dir eine schöne Zeit im Kindergottesdienst. Wir nehmen Platz. Thank you. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein paar Anmerkungen zum Evangelium des Sonntags, das wir gerade gehört haben. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Jesus erzählt eine Geschichte. Wie ein Märchen beginnt sie. Es war einmal ein König. Im nächsten Moment schon werden wir Zeugen eines bis heute sehr vertrauten Geschehens. Finanzminister, Haushaltsausschuss, Steuerberater, Bücher und Finanzen Bilanzen werden gewälzt, Einnahmen den Ausgaben, Defizite den Überschüssen gegenübergestellt und Verantwortliche geben Rechenschaft. In der Zeit Jesu konnte ein Knecht oder Sklave sehr wohl eine hohe Position mit weitgehenden Vollmachten auch in der Verwaltung von Finanzen bekleiden. Was passiert da? Ich würde jetzt gern sagen, das ist ein unglaublicher Skandal, das sind ja alles Märchen. Leider aber ist das sehr präzise unsere Wirklichkeit. Da kann einer nicht befriedigend Auskunft geben über die Verwendung hoher Geldsummen. Wir würden heute vielleicht denken an die Schuldigen im Wirecard-Skandal, verschwundene Millionenbeträge oder die Cum-Ex-Geschäfte einzelner Banken und ihrer Manager. Was nun passiert, hat gar nichts Märchenhaftes mehr an sich, sondern es entspricht den Gepflogenheiten damaliger Rechtsprechung. Nicht in der jüdischen, wohl aber in der heidnischen Welt. Der schuldige Sklave wird mitsamt seiner ganzen Familie verkauft. Auch wenn jeder weiß, dass der Verkaufserlös diesen immensen angerichteten Schaden niemals wird ausgleichen können. Der Mann hört das Urteil. Er wirft sich vor dem König auf den Boden. Er fleht um Gnade. Man spürt seine Verzweiflung darüber, mit dem eigenen Leben auch das seiner Familie verspielt zu haben. Und jeder der Umstehenden weiß, das wird dieser Mensch in seinem ganzen Leben niemals wieder abbezahlen können. Da lässt sich nichts mehr gut machen. Da ist nichts zu heilen. Und jetzt wartet alles auf die Reaktion des Königs. Jesus schildert sie in einem schlichten Satz. Da hatte der Herr Erbarmen mit seinem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Das muss man mal einen Moment nachklingen lassen und hineinspüren, was es bedeutet. Ein Mensch darf frei gehen. Und warum? Einzig und allein, weil ein König so entschieden hat. Nur seiner Entscheidung verdankt er sein ganzes neues Leben. Ohne jeden Makel, geschützt durch das Wohlwollen des Königs, ja noch etwas dazu gewonnen hat er, der sich nach diesem Drama nicht mehr als Knecht, sondern als ein freigelassener Mensch vorfindet. Ein Mensch darf frei sein. Und das hat direkte Konsequenzen für sein Umfeld. An dieser Stelle haben damals die Hörerinnen und Hörer Jesu längst gemerkt, der Herr, der König, das ist Gott. So ist Gott. Der Knecht, das bin ich. Die Schulden, das ist mein Leben, das oft so weit entfernt ist von dem, was Gott sich an Gutem dafür gedacht hat. Es ist eine Schlüsselerfahrung Martin Luthers, die leider immer wieder, habe ich den Eindruck, von Missverständnissen überlagert wird. Und dann wird so ein ganz schiefes, finde ich, Bild von Martin Luther gezeichnet. Strenger Vater, schlechtes Gewissen, aufsässiger Mönch. Ganz im Gegenteil hat Luther den von seiner Kirche damals vorgeschriebenen Weg bis in die letzte Konsequenz Punkt für Punkt eingehalten und ganz gehorsam befolgt. Ist zur Beichte gegangen, immer wieder, wann immer er im Spiegel der Gebote Gottes das eigene Leben betrachtend bei sich Schuld fand. Manche Sünde beichtete er seinem im Übrigen sehr verständnisvollen Beichtvater Johann Staupitz so oft, dass der sagte, jetzt lass dir doch mal was Neues einfallen, mir wird langweilig. Jeder Mensch wird immer wieder schuldig. Das ist eine Grundbefindlichkeit unseres Lebens, aus der keine von uns heraustreten kann. Der Versuch, im Erforschen meiner Sünden an ein Ende zu kommen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Darin kann ich niemals zum Ende kommen. Es wird immer noch etwas zu finden geben, was nicht in Ordnung ist, auch wenn ich es nicht gern höre. Zu Luthers Entdeckung gehörte die Vergebung Gottes, seine Güte, seine Großzügigkeit ist grenzenlos. Sie gilt mir als ganzer Person mit allen meinen Beschränkungen, meinen Fehlern, meiner Schuld, auch den Dingen, die ich niemals werde erkennen können, weil mir dazu der ehrlich unbestechliche Blick auf mich selber fehlt. Den habe ich nicht. Denn auch das gehört zur Gnade Gottes, dass wir uns nicht ständig immer wieder dem grellen, unbarmherzigen Licht eines polizeilichen Verhörraums aussetzen müssen. Wir dürfen leben, wir dürfen frei gehen, in dem Wissen, dass ich immer wieder Fehler machen und Schuld auf mich laden werde. Es gibt grob gesagt drei Arten, mit Schuld umzugehen. Ich bin sehr dankbar unserem Lehrer, dass ich das in der Ausbildung einmal so vermittelt bekommen habe. Ganz einfach. Die erste Art, mit Schuld umzugehen, ist die Verharmlosung. Wir kennen das alle. Ach, war doch nichts. Warum regt die sich so auf? Macht doch jeder so. Ist doch nichts dabei. Sie ist zuerst fremdgegangen. Wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Verharmlosung. Das zweite, das Gegenteil davon, die Übertreibung. Ich mache immer alles falsch. Ich weiß, das war schon wieder nichts. Ich bin ein schlechter Vater. Immer passiert mir das. Ich Versager. Ich weiß auch nicht weiter. Die dritte Möglichkeit, mit Schuld umzugehen, ist ganz schlicht und einfach Verantwortung übernehmen. Ich weiß, das war nicht in Ordnung. Es tut mir leid, bitte verzeih mir. Punkt. Zu einem reifen, mündigen Menschen gehört ein einfacher, aber klarer Umgang mit Schuld und Vergebung. Auch wenn wir es im Alltag anders nennen mögen. Es ist eine Frage des Erwachsenwerdens und der Übernahme von Verantwortung für mein eigenes Tun und Leben. Ja, das war so, ich stehe dazu, es tut mir leid. Und dann gehe ich aber weiter. Vergebung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Auch dann, wenn sie in der einen oder anderen Situation kalkuliert, darauf verzichtet, geltendes Recht durchzusetzen. Der Evangelist selbst gibt kurz vor dem Gleichnis von Knecht und König Regeln, wie mit Menschen, die in und an der Gemeinschaft schuldig geworden sind, umzugehen ist. Es ist ein sehr behutsamer, aber auch sehr klarer Umgang, der Unrecht in einer Gemeinschaft auf Dauer nicht duldet. Luther hat darauf verwiesen, dass solange wir noch nicht im Himmel sind, sondern in dieser irdischen Welt leben, so wie sie eben ist, dass es so lange auch eine Ordnung braucht. Noch muss hier dem Bösen Einhalt geboten, Recht gesprochen und notfalls auch mit Polizeigewalt durchgesetzt werden. Jeder, der Verantwortung trägt, und das sind nicht nur Regierende, sondern geht bis hinein in den Bereich unserer Nachbarschaften, der Familie, hat gutes Recht zu wahren und notfalls durchzusetzen, damit alle Menschen sicher leben können. Da heißt es nicht einfach Schwamm drüber. Vergebung ignoriert ja gerade nicht, dass Unrecht geschehen ist, sondern nimmt das ganz ernst und sagt, hier muss etwas passieren. Da können wir nicht einfach drüber weggehen oder so tun, als wäre nichts. Ein Unrecht, das eben einen besonderen und angemessenen guten Umgang erfordert. Vergebung ist das Gegenteil von Verdrängung oder Verharmlosung. Vergebung bedeutet nicht, gute Regeln des Zusammenlebens einfach immer wieder außer Kraft zu setzen. Vergebung bedeutet auch nicht, jemanden unbedingt mögen zu müssen. Ein älterer Kollegenfreund hat mir einmal gesagt, ich habe es bestimmt schon mal zitiert, meine Kinder, die lernen zuerst das Alte Testament, die sollen auch zurückschlagen können. Nur wer stark genug ist, sich zu wehren, ist stark genug, auch einmal die andere Backe hinzuhalten, wenn das dran ist. Am Ende der Geschichte Jesu wird eine Grenze deutlich. malt er am Anfang mit Blick auf Gott, den König, die vollkommen, vollkommenste, grenzenlos unendliche, 7 mal 70 mal, 7 ist die Zahl der Vollkommenheit schon alleine, und dann noch 70 mal diese unzählbar wiederholte Vergebung vor Augen, dann scheint es, als ob er das am Ende noch einmal einschränkt. Es klingt ein wenig wie ein Widerspruch. Ich bin nicht sicher, ob wir den auflösen können. Es gibt, darauf weist der Fortgang der Geschichte hin, offenbar doch eine Grenze auch für Vergebung. Der Knecht geht, kaum ist ihm eine unglaublich schwere Schuld in einem Satz erlassen worden, hin und hat nichts Besseres zu tun, als einen anderen armen Schlucker, der ihm bloß so ein paar Groschen schuldet, vor Gericht zu zerren. Was ist da los? Der gerade eben noch eine so unglaubliche Großzügigkeit und Liebe erfahren hat, dem das Leben neu geschenkt wurde, der aufatmen darf, wie kann der nur seinen Mitknecht so ohne jedes Erbarmen kalt und grausam in die Ecke stellen? Er lässt ihn ins Gefängnis werfen und foltern, bis seine Angehörigen das Geld zusammenkratzen, um ihn auszulösen. Das hat nun gar nichts Märchenhaftes mehr an sich. Gefängnis, Folter, Schuldsklaverei. Es war Alltag zur Zeit Jesu. Es war die Wirklichkeit, die damals alle kannten. Gott, sagt die Geschichte, sieht hier nicht tatenlos zu. Er lässt nicht zu, dass seine großzügige Güte, seine Vergebung durch das Verhalten seiner Menschen, seines Knechtes hier ins Gegenteil verkehrt wird. Der sich dem Menschen gegenüber verhärtende Mensch, er wird auch Gott als hart erfahren. Die Feier des Abendmahls gewährt uns, was wir auch einander nicht vorenthalten wollen. Einen Platz am Tisch, eine Begegnung auf Augenhöhe, Brot und Wein von einem Teller und aus einem Kelch. Wir leben alle von der gleichen Barmherzigkeit Gottes, von seiner grenzenlosen Liebe, von seiner unendlichen Geduld und einer überwältigenden Güte und Freundlichkeit. Sein Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Thank you. Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche. Schon am Mittwochabend um 18 Uhr herzliche Einladung zum ökumenischen Friedensgebet. Dann möchte ich schon darauf hinweisen, dass wir wieder einladen werden zum 21. Gonsenheimer Kerzenschein-Konzert am 19. November, ein Sonntag um 18 Uhr in der Kirche mit Werken für Horn und Orgel. Die erste Probe für das Weihnachtskrippenspiel findet schon am Ewigkeitssonntag, das ist der 26. November, statt. Alle treffen sich hier im Gemeindehaus zur Vorstellung des Spiels und zur Verteilung der Rollen. Herzliche Einladung an alle jüngeren und auch älteren Kinder. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für die Aktion Kirchen helfen Kirchen. Unter dieser Überschrift werden unterstützt ein diakonisches Zentrum in einem Armenviertel von Montevideo in Uruguay und eine Aktion, die in Schulen und Gemeinden für Kinderrechte in Sambia eintrifft und Strukturen schafft, um Kinder dort in der Gesellschaft nachhaltig vor Gewalt und vor Missbrauch zu schützen. Herzlichen Dank für alles, was Sie hier teilen möchten. Lasst uns beten und dazu aufstehen. Wir singen gemeinsam Ubi Caritas im EG Plus, die Nummer 128. Unser Gott, die Nachrichten überfordern uns. Wir sind ratlos über eine Welt voll Terror und Gewalt. Eine Welt auch, die sich immer mehr an Krieg zu gewöhnen scheint. Wohin mit unseren Ängsten, mit unserem Mitleid, mit dem Wunsch, etwas zu ändern? Dir, Gott, vertrauen wir unsere Ohnmacht an. Dir vertrauen wir unsere Hoffnungen an, dass sich deine Liebe durchsetzt, allem Übel zum Trotz. Gemeinsam singen wir.
Für dein heiliges Land, für die Menschen, die trauern, für Freiheit, für die Geiseln, für alle unschuldigen Opfer, für überhaupt alle Unschuldigen, Kinder, Friedenssucher, Vermittlerinnen, schaffe deinem Frieden Raum.
Gott, dir vertrauen wir unsere Empörung an. Wir bitten dich für Jüdinnen und Juden in aller Welt und für die, die in unserer Nachbarschaft in Angst leben und ihre Sicherheit verloren haben. Wir bitten dich um Schutz. Schaffe deinem Frieden Raum. Beende die absurde Aggression. Wir singen gemeinsam.
Wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine, seit über 600 Tagen im Krieg und unsere Müdigkeit, ihr Leid zu sehen. Wir bitten für die Menschen, die fliehen, für die, die bei uns Zuflucht suchen. Wir bitten dich um Würde und Schutz für die Frauen und Mädchen im Iran, in Afghanistan. Schaffe deinem Frieden Raum.
Unser Gott, wir bitten dich für die Kranken, für ihre Sehnsucht nach Heilung und ihre Hilflosigkeit. Wir bitten dich um Ausdauer und Kraft für alle, die anderen beistehen. Bleib an ihrer Seite. Besonders bitten wir dich für die Trauernden in unserer Mitte, für die Angehörigen von Herrn Norbert Herz. Tröste sie, halte sie, wo der Boden wankt, erzähl ihnen bei Zeiten wieder vom Leben. Und Herrn Herz, lass geborgen sein in deiner Liebe. Du Gott lädst uns ein zum Abendmahl, zum Mahl der Versöhnung an deinem Tisch. Wir dürfen kommen, wie wir sind, dafür danken wir dir. In der Stille sagen wir dir, was uns bewegt, wo wir uns Versöhnung wünschen und um deinen Frieden bitten. Lasst uns einen Moment vor Gott still sein. Der allmächtige Gott, er hat sich unser aller erbarmt. In Jesus Christus hat er uns seine Liebe gezeigt und einen neuen Anfang gemacht. Gemeinsam lasst uns singen. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Gott, für Brot und Wein, Gaben deiner unfassbaren Liebe und deiner Zuwendung. Und wir loben dich mit der irdischen und der himmlischen Welt und rufen dir zu.
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe. Gelobet sei der da. Hosianna in der Höhe.
Lasst uns beten mit den Worten, die Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus nahm in der Nacht, in der er verraten wurde, das Brot. Er dankte, brach es, gab es den Seinen und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt, trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Zur Feier des Mahls kommen Sie bitte hier nach vorne in den Altarraum und nehmen hier von diesem Tisch einen leeren Becher mit, den Sie nach Empfang des Mahls beim Hinuntergehen wieder auf dieser Seite abstellen. Wenn Sie statt Wein Saft empfangen möchten oder eine glutenfreie Hostie, dann fragen Sie bitte danach. So schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Kommt, denn es ist alles bereit. Thank you. Unser Gott, du hast uns eingeladen an deinen Tisch. Du bist allen nahe, die dir ihre Hand hinhalten und vertrauen möchten, zögernd oder aus vollem Herzen, zweifelnd oder voller Zuversicht. Danke, Gott, für unsere Gemeinschaft mit dir, der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir bitten dich, begleite uns auf unseren Wegen hinein in diesen Tag und die neue Woche, in diese Welt, in unser Leben. Amen. Verleih uns Frieden gnädiglich. Wir singen noch einmal nach einer anderen Melodie, als manche von uns sie kennen, aus dem EG Plus 142. Wir dürfen gehen in diesen Tag, die neue Woche und alles, was vor uns liegt, unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen.